Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Es ist Sonntag, der 2. Februar 2025. Guten Tag, liebe Hörer und liebe Schreiber, die Sie mir freundlich schreiben und mich fragen, warum wir die Kommentarfunktion auf unserer Webseite abgeschaltet haben. Die Antwort lautet, weil es Leute gibt, die nicht freundlich schreiben. Leute, die sich nicht benehmen können und die im Schatten der Anonymität einen verbalen Kleinkrieg auf niedrigstem Niveau gegeneinander führen. Es ist also ein Problem von Netiquette versus Vandalismus. Natürlich können wir diese Benutzer sperren, aber dazu müssten wir die Kommentare ständig überwachen. Und das können und wollen wir einfach nicht, weil wir ein 24/7 Radioprogramm machen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich die oft sehr gehalt- und sinnvollen Kommentare nicht missen. Und es ist auch schön und begrüßenswert, wenn sich unter Ihnen, liebe Hörer, ein Dialog entwickelt. Denn natürlich ist der Kontrafunk nicht nur ein Radiosender, sondern auch eine Gemeinschaft. In 6 Wochen bei unserer Veranstaltung am 15. März in Berlin werde ich den Kontrafunk-Bund aus der Taufe heben. Dort kann man Mitglied werden und Mitglieder können sich ohne Datenschutzprobleme miteinander vernetzen und natürlich auch in diversen Chatgruppen unsere Sendungen kommentieren. Das scheint mir die beste Lösung zu sein. Man ist dort namentlich bekannt, man zahlt dafür einen Mitgliedsbeitrag und man genießt noch etliche andere Vorteile, die wir sehr bald unter bund.kontrafunk.radio veröffentlichen werden. So, noch ein Wort zum 15. März. Unsere Jubiläumsgala 1000 Tage Kontrafunk ist jetzt zu 80% ausverkauft. Wenn Sie noch dabei sein wollen, buchen Sie bald unter kontrafunk.radio/ttk. Und für diejenigen, die im Estrel Hotel übernachten wollen, gibt es ein Kontingent an Zimmern, die Sie zu einem Spezialpreis buchen können, mit dem Link, den wir unter derselben Adresse zur Verfügung stellen. kontrafunk.radio/ttk wie 1000 Tage Kontrafunk. Und jetzt kommt die Werbung. Und die ist auch, aber nicht nur etwas für all diejenigen, bei denen das mit den guten Neujahrsvorsätzen wieder mal nicht so richtig geklappt hat. Ich meine das mit der Fitness. Und ich sage nur fitathome.de. Die Macher von fitathome.de sind Kontrafunkhörer und Unterstützer der ersten Stunde. Und sie präsentieren Ihnen heute Yogalytics, das Ganzkörpertraining speziell für zu Hause. Alles, was Sie für dieses Training benötigen, sind 2x2 Meter Platz und 3x30 Minuten pro Woche. Und schon schmelzen die lästigen Weihnachtspfunde dahin wie Schnee in der Sonne. Die Übungen sind aus dem Yoga entnommen und sind Low Impact, das bedeutet, es gibt keine Sprünge oder ruckartigen Bewegungen. Das schont nicht nur den Körper, sondern auch die Ohren der Nachbarn. Und mit dem Gutscheincode Kontrafunk erhalten Sie einen Preisnachlass von 30% für den gesamten Februar. Absolvieren Sie noch heute Ihr kostenloses Probetraining von Yogalytics auf fitathome.de. Und jetzt kommt das mentale Härtetraining der Sonntagsrunde mit dem Philosophen und Theologen David Berger, mit der Verlegerin und Buchhändlerin und Dresdner Stadträtin der Freien Wähler, Susanne Dagen, sowie mit dem ehemaligen Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen der Universität Hannover, Professor Stefan Homburg. Herzlich willkommen. Am Mittwoch war der Deutsche Bundestag ein Kindergarten, am Freitag wurde er zum Irrenhaus. Am Mittwoch war es noch Spielen, offiziell heißt sowas Entschließungsantrag. Am Freitag war es dann blutiger Ernst. Es geht um ein Gesetz, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, das eigentlich auch Messermordverringerungsgesetz heißen könnte. Das lehnen SPD und Grüne also eindeutig ab. Zu Fall gebracht wurde es aber auch mit den Stimmen der FDP und sogar einiger CDUler, obwohl doch die CDU das Gesetz eingebracht hatte. Susanne Dagen, warum machen die alle Wahlkampf für die AfD?
Ja, das kann nur mit einer konstatierten kognitiven Dissonanz zusammenhängen. Also das heißt, es kann nur damit zusammenhängen, dass man wirklich über die politischen Lager hinweg einander nicht mehr versteht. Und wenn die CDU glaubt, dass es ausreicht, aus dem Wahlprogramm oder aus dem Tun der AfD einfach zu kopieren, dann hat sie spätestens jetzt natürlich die Lehre bekommen, dass das eben nicht ausreicht. Also was am Mittwoch noch Spiel gewesen ist, wo es also ja ganz knapp durchging, hat sich natürlich dann auch gezeigt, dass es zum Ernst hin wirklich ernst wurde. Wenn ich mir überlege, und da darf ich mal den geschätzten Norbert Bolz zitieren, der schrieb, der Mob hat gewonnen, dass dann auf einmal die CDU konfrontiert gewesen ist mit einer wirklich überragenden Mobilisierung von, ich möchte meinen Linksextremen, die auf einmal vor der CDU-Zentrale, aber eben auch vor der FDP-Zentrale bis zu dem Punkt, dass sie sogar konstatiert oder gemeint haben, dass die CDU verboten werden müsste. Die CDU ist wirklich nicht trainiert. All das, was die AfD die letzten 10 Jahre, denke ich, durchgemacht hat, das ist der CDU nun auf einmal widerfahren. Und sie hat gedacht, das wäre ein ganz einfaches Spiel. Ist es aber natürlich nicht. Und vor allen Dingen auf dem Weg vom Spiel zum Ernst haben sie natürlich eben auch eine ganze Menge Mitstreiter verloren. Und was natürlich besonders bedauerlich ist und eigentlich auch beschämend, dass die CDU, dass der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz seine eigenen Leute nicht im Griff hat. Also ich kenne es selber aus dem Stadtrat, wenn sowas passiert, dass die Fraktion nicht komplett dem eigenen Antrag zustimmt, dann ist der Fraktionsvorsitzende eigentlich verloren.
Also jetzt können wir über Friedrich Merz und müssen und sollen wir über ihn sprechen. Natürlich auch diese Sache mit der Mobilisierung des Mobs ist ein Thema für sich. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt weitermachen. Ich komme nochmal zurück, weil ich vorhin so diese Metapher vom Irrenhaus benutzt hatte. Und es ist ja tatsächlich sowas wie Schizophrenie festzustellen, wenn man eine Politik verfolgt, wie es bei der CDU ja nun deutlich ist, die lautet, wir hassen alle, die dasselbe wollen wie wir. Also dieses sich abgrenzen, und das Allerschönste hat ja jetzt Söder gemacht. Es gab gestern eine Schlagzeile bei Bild, wo er das also nochmal bekräftigt hat. Auf keinen Fall werden wir irgendetwas mit der AfD zusammen machen. Das hat auch Linnemann gesagt, das haben alle gesagt eigentlich. Da war ja eigentlich klar, dass Merz keine Chance hat. Und die Frage lautet, wollte er denn überhaupt eine Chance ergreifen? Was meinen Sie, Herr Homburg?
Ich würde sagen, schon, wenn wir nochmal überlegen, wie ist das denn entstanden mit diesem Gesetz? Das Gesetz ist ja selber nicht dramatisch. Es steht dort als Zielbestimmung, man wolle Zuwanderung nicht nur steuern, sondern auch begrenzen. Punkt 2 ist, man will Familiennachzug für subsidiär Geschützte aussetzen. Und der dritte Punkt ist, die Bundespolizei soll etwas mehr Befugnisse bekommen, die bis jetzt nur die Landespolizei hatte. Man könnte also sagen, das ist ein sehr defensiver Antrag, das bare Minimum. Und die Opposition hat diesen Gesetzentwurf eingebracht im letzten September. Warum hat sie das gemacht? Nun, sie hatte die Erwartung, dass dieser Gesetzentwurf niedergestimmt wird, denn damals war ja noch die Ampel intakt, und sie dann ein paar Sendungen und Schlagzeilen bekommt, sie wollte etwas verbessern, aber die Ampel hat's verhindert. Also ganz normales politisches Geschäft. Dann aber passierte was schon sehr Ungewöhnliches, was ich auch nicht gut finde, nämlich als die Ampel zerbrach und die FDP vorgab, sie sei auch für eine Begrenzung der Migration. Da war plötzlich mit Union, FDP, AfD und auch BSW eine Mehrheit ersichtlich. Und am Tag nach dem Zusammenbruch der Ampel hat Herr Merz im Bundestag gesagt, er werde nichts vorlegen, was nur mit Zufallsmehrheiten zustande käme. Das heißt, Herr Merz hat den bereits am 7. November abstimmungsreifen Entwurf zurückgezogen. Ja, also dieser Entwurf, der war bereits in erster Lesung im Ausschuss, hätte direkt abgestimmt werden können. Und dann hat Herr Merz den Ampelparteien ein Kartell vorgeschlagen, dass überhaupt nichts mehr auf die Tagesordnung kommt, was die AfD vorschlägt. Und das finde ich also absolut undemokratisch. Also, dass man der Opposition ihre Anträge niederstimmt, das ist ja das Wesen der Demokratie. Aber dass sie das nicht mal mehr auf die Tagesordnung setzen darf, ist ungewöhnlich und meines Erachtens auch verfassungswidrig. Nun, dann kam aber Magdeburg mit sehr vielen Todesopfern und dann jetzt kurz vor der Wahl, und das ist das Wichtige, dass es kurz vor der Wahl war, Aschaffenburg mit einem 2-jährigen Kind als Mordopfer. Und da hat Herr Merz wohl keine Möglichkeit mehr gesehen, jetzt einfach weiter stillzuhalten und hat nolens volens dieses Gesetz dann doch vorgelegt, was er vorher 2 Monate lang zurückgehalten hat. Ja, dann hat er zwar geschworen vorher, er würde niemals etwas zustimmen, was nur mit Stimmen der AfD die Mehrheit bekäme, aber dann hat er es doch zweimal gemacht. Und am Mittwoch für den Entschließungsantrag hatte er die Mehrheit und jetzt hat er die Mehrheit nicht bekommen, weil vor allem die FDP mit sehr vielen Nein-Stimmen, Enthaltungen und vor allem Abwesenden das Gesetz zu Fall gebracht hat.
Also wenn wir das, was Stefan Homburg uns jetzt nochmal so in ruhigem Ton hat Revue passieren lassen, auf die Person des Oppositionsführers Friedrich Merz anwenden, dann können wir uns jetzt entscheiden, David Berger, ist er eher ein Feigling oder ein Lügner oder ein Intrigant, was ja alles zum Politikersein gehört. Aber diese Methode des Nein, doch, oh, die wir jetzt da laufend erleben, ja, die wird nicht sehr weit führen. Also er nimmt sehenden Auges, falls er noch sieht, auch das Zerreißen der CDU in Kauf.
Das liegt auch an seiner eigenen politischen Persönlichkeit, würde ich sagen. Es war eine Schlagzeile, ich glaube, sie war in der Welt, kurz nach der Abstimmung vom Mittwoch, wo es hieß, Merz distanziert sich von Merz. Tatsächlich haben wir die Situation gehabt, ja, ihm tut's eigentlich leid, dass sein Antrag durchgekommen ist. Und wie kann er dann erwarten, dass die Union komplett und geschlossen hinter ihm steht, wenn er selber nicht an seine Agenda glaubt, sondern dann schon ihm leid tut, dass er es wieder eingebracht hat. Und das sehen wir ja schon seit langer Zeit. Das haben wir schon gesehen vor der ganzen Migrationsfrage. Erinnern Sie sich noch an die kleinen Machos, über die er geredet hat? Ich glaube, es war natürlich bei Lanz oder sonst was. Mhm. Und am nächsten Tag kam wieder die Entschuldigung, als er gemerkt hat, es ist doch nicht so gut angekommen. Das heißt, seine Person steht offensichtlich für Wankelmütigkeit, für eine Mischung aus Feigheit, aus Karrieregeilheit, ohne Überzeugungen. Und das tut gar nicht gut, wenn er, Andrik hat das genannt, eine Koalition der Perversen im Bundestag, also hat er in der Berliner Zeitung, glaube ich, so genannt, die sozusagen genau das, was sie in ihrem Amtseid beschworen haben, nämlich dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen, auf den Kopf stellen und keinerlei Interesse mehr daran zeigen, an der Sicherheit der Bevölkerung. Die Brandmauertoten sind dafür ein guter Ausdruck. Nun steht er einer solchen Koalition der Perversen gegenüber, selber wankelmütig, und dann brauchen wir uns über das Abstimmungsergebnis vom Freitag nicht zu wundern, dass die, auf die er gewartet hat, die ihm hätten zustimmen sollen, ihm nicht zugestimmt haben. Die einzigen, die sich meines Erachtens nach, und ich sage jetzt ganz ehrlich, dass ich Mitglied bei der AfD bin, sodass man das sicher relativ sehen kann, wie ich das einschätze, aber im Sinne der journalistischen Offenlegung halte ich das für sinnvoll, dass die einzige Partei, die sich wirklich komplett hinter seine Vorstellungen gestellt hat, sowohl am Mittwoch als auch am Freitag, war tatsächlich die AfD. Aber genau die will er nicht haben und hat auch kurz noch am Freitagnachmittag auf Twitter getweetet, oder wie sagt man da jetzt, geixt, dass er bis seinem letzten Abendzug, hatte nicht gesagt, aber es klang so, dass er in Zukunft keinen Fingerbreit weg von seinem Kampf gegen die AfD abrücken wird. Das ist kein stimmiges Konzept für mich. Das ist keine überzeugende Politikerpersönlichkeit. Und deswegen glaube ich, dieser Freitag und auch dieser Mittwoch sollten eigentlich Merz hat darauf gewartet, dass das eine wichtige Wahlkampfaktion für ihn wird. Ich befürchte aber, es wird der Union enorm schaden und der AfD neue Stimmen bringen. Sie haben es ja eingangs schon erwähnt.
Herr Homburg.
Also, ich habe 30 Jahre lang politische Ökonomie gelehrt und ich kenne Herrn Merz auch seit 30 Jahren und er ist ja Sauerländer wie ich. Also das Denken, dass jemand dem Volk dienen will, ist meiner Wissenschaft völlig fremd, sondern Politiker sind Menschen wie du und ich und die denken an sich selber. Und aus meiner Sicht ist Merz einfach ein Getriebener. Er ist Chef der Merkel-Partei und er muss höllisch aufpassen, dass er von Parteifreunden wie Wüst oder Günther oder so nicht plötzlich weggeputscht wird. Das erklärt seine Wankelmütigkeit. Ich bin völlig überzeugt, dass Merz im Innersten für eine scharfe Begrenzung der Migration ist und auch mit dem AfD-Programm, insbesondere was die wirtschaftlichen Punkte angeht, weit weniger Probleme hat als mit den Programmen seiner künftigen Koalitionspartner von Rot-Grün. Aber sein Hauptziel ist es eben, Bundeskanzler zu werden. Und da muss er eben sehr fein taktieren. Die Frage ist nur, ob er jetzt übertaktiert hat. Und er muss natürlich auch darauf achten, dass er nicht am Schluss von der anderen Seite weggeputscht wird. Denn es gibt einen sehr wichtigen Politiker in Deutschland, der auch unbedingt Kanzler werden möchte. Und das ist Herr Söder. Und der hat eigentlich nur eine Chance, nämlich, dass er die Brandmauer wegreißt an dem Punkt, wo es einfach unerträglich geworden wird und sich dann selber an die Spitze setzt.
Das hatte ich so empfunden, als ich gelesen habe gestern, dass sich Söder hinter Merz stellt. Und ich kann ja nur sagen, wehe dem, hinter den sich Söder stellt.
Genau.
Aber es sind ja alles Menschen wie du und ich. Ja, das ist ja das Erstaunliche. Also eigentlich alle, die man im Bundestag sieht und die man auch außerhalb sieht. Alles Menschen wie du und ich. Und wenn ich aber die Debatte verfolge, die da am Freitag gelaufen ist, der Ton, der da angeschlagen wurde. Also ich meine, dass es politisch derb zugeht, dass man sich manchmal auch mit Missgriffen verbaler Art eindeckt. Das ist alles geschenkt. Aber was da abging, Nazis.
Aber nicht von Merz.
Nicht von
also
Merz.
Die Misstöne kamen eigentlich nur von Rot,
ja, ja.
Rot-Grün.
Ich spreche nicht von Merz. Ich spreche von all den Menschen wie du und ich, die da sitzen als Abgeordnete und was die für ein Spektakel aufgeführt haben. Susanne.
Ja, aber warum ist denn das so, Burkhard? Ich meine, hier ist doch die große Angst nicht nur vor Machtverlust, sondern natürlich auch vor Verlust der eigenen existenziellen Situation. Also das ist doch mit Händen zu greifen. Und ich würde vielleicht doch nochmal zu zwei Personen zurückkommen. Also ich bin sehr dankbar, dass du das Thema Söder angesprochen hast. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, warum es bis Aschaffenburg gedauert hat. Man hätte ja nach Magdeburg eigentlich schon ein bisschen mehr das Visier hochklappen können in puncto Gesetzesänderungen zur Migration. Nein, es musste augenscheinlich nochmal diese Dominanz bekommen, weil es eben auch in Bayern stattgefunden hat. Ja, Bayern war ja bis dato, also zumindest in den Worten von Söder, immer noch ein sicheres Bundesland und man hat das alles irgendwie im Griff gehabt. Also ich könnte mir auch vorstellen, das ist jetzt eine reine Vermutung von mir, aber ein bisschen kenne ich natürlich auch das politische Geschäft, dass Söder das durchaus auch ein bisschen vorangetrieben hat, weil er eben jetzt eine Nase davon genommen hat, wie es wäre, wenn Merz hier versagt. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, und das ist die zweite Person, die ich hier mal ins Spiel bringen möchte, dass wir eine sehr interessante Beziehung haben zwischen Merkel und Söder. Ja, Merkel hat ja, und das kann man ihr ja geradezu zugute halten, aber naja, das ist so ein bisschen der stehende Spruch dazu. Merkel hat ein Gutes getan. Sie hat uns vor Merz bewahrt. Also sie hat ihn 5-mal, glaube ich, daran gehindert, dort wirklich eine entsprechende Position bei der CDU einzunehmen. Und nun ist Merkel wieder diejenige, die ihn an der kurzen Leine hat und es schafft, ja augenscheinlich wirklich schafft, ihre eigenen Leute, die Merkelianer in der CDU, denn wir dürfen ja nicht vergessen, ich glaube, es sind immer noch 75% der Fraktionäre, die eben schon unter Merkel in der CDU gesessen haben, das sind natürlich alles noch Merkel geprägte CDU-Leute. Und die hat sie meines Erachtens nach wirklich an einer ganz kurzen Leine. Und dazu kommt natürlich noch, du hast vorhin einen schönen Spruch gemacht, wir hassen alle, die dasselbe wollen, was wir jetzt wollen. Nee, wir hassen alle, das sagt die CDU, die dasselbe wollen, was uns einmal ausgemacht hat. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, die AfD ist Fleisch vom Fleische. Wenn eben nicht die Linksorientierung unter Merkel mit der CDU passiert wäre, dann wäre das Vakuum auf der rechten Seite gar nicht erst frei geworden. Dann hätte sich 2013 nicht die AfD gründen müssen. Also das ist alles hochinteressant und letzten Endes sehen wir aber dort Personen natürlich, die diese Entwicklung sehr weit mitgetragen haben und die natürlich jetzt vor den Scherben ihres Lebenswerkes und das Lebenswerk von Merz, das könnte man ihm zugute halten, da würde ich Herrn Homburg sicher recht geben, könnte ich mir vorstellen, dass er im besten Falle wieder eine CDU des alten Types aktivieren wollte. Aber das Lebenswerk von Merkel ist ganz klar in den letzten 10 Jahren die Zerstörung dieser alten Kohl-CDU gewesen.
Und offensichtlich hat sie ja noch ein paar Knöpfe, die sie nur drücken muss.
Das sagt sie ja.
Ja, genau. Das ist dieser Spruch, der geht rum. Ich weiß nicht, ob er authentisch ist. Ich habe ihn aber schon jetzt mehrfach zitiert gehört, dass die Angela Merkel gesagt hat, ich brauche nur ein paar Knöpfe drücken und dann ist der Merz aus dem Spiel. Nochmal zur Person Merz. Man könnte das Ganze ja auch andersrum betrachten. Natürlich ist da keine Liebesbeziehung zwischen Merz und Merkel, aber der Verdacht, dass er auch nur ein Merzel ist, der liegt natürlich nahe. Was waren das für schöne Bilder, Geburtstagsgratulation?
Ja, das fällt ihm aber jetzt auf die Füße, dass er sich nie emanzipiert hat. Das fällt ihm auf die Füße und das ist auch richtig so, weil ich glaube, wenn wir jetzt propagiert bekommen von Seiten der CDU, wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes, aber eigentlich soll alles bleiben, wie es ist, das funktioniert nicht mehr. Also dafür haben wir zu viel Krise, dafür haben wir Multikrise und zwar in allen wesentlichen und durchaus existenziellen Bereichen.
Aber meine These, die ich jetzt mal, vielleicht ist sie zu sehr um die Ecke gedacht, aber ich wollte sie euch trotzdem mal vorstellen, lautet, dass der Merz, der ist ja kein großer Staatsmann, der ist ja wirklich ein, ich muss mich jetzt mäßigen als Moderator, aber jedenfalls eine Flasche, ja. Und er hat wenig Credibility und diese Tapferkeitsinszenierung, die da jetzt stattfindet, indem die Merkel auf ihn losgeht und indem seine CDU-Zentralen gestürmt werden und das alles, das dient ja auch ein bisschen so zu tun, als ob der Mann, der das alles verursacht hat, vielleicht doch Rückgrat hätte. Ist das zu weit hergeholt?
Also, dass der eine Flasche ist, das würde ich also absolut bestreiten. Wenn Sie mal gestern seine Bundestagsrede gehört haben, das war doch die einzig gute Rede, absolut auf den Punkt. Und während Mützenich und die Grünen und so immer nur auf den Punkt rumritten, wir dürfen nicht mit der AfD gemeinsam abstimmen, hat Merz eben sehr schön den Inhalt erklärt und gesagt, warum man jetzt also dieses bare Minimum unbedingt umsetzen muss, um nicht bei der Bevölkerung jedes Ansehen zu verlieren. Er hat einfach Pech gehabt. Wenn wir nochmal überlegen, wo kam denn sein Karriereknick her? Sein Karriereknick entstand in Wolfratshausen bei diesem berühmten Frühstück von Merkel und Stoiber. Da hat Merkel Stoiber die Kanzlerkandidatur abgetreten gegen die Zusage, dass sie Oppositionsführerin wird, also Fraktionschefin der CDU-CSU-Fraktion, unabhängig davon, wie es ausgeht. Ja, und auf die Art und Weise hat sie Merz, der ja bis dahin Fraktionschef war, einfach ausmanövriert. Und da konnte Merz nichts gegen machen. Dann ist er erst in den Schmollwinkel gegangen, später dann wiedergekommen. Also ich finde, dass er rednerisch sehr gut ist und dass er inhaltlich eben unglaublich taktieren muss. Das müssten Sie aber auch, Herr Müller-Ulrich, oder ich, wenn wir jetzt CDU-Chefs wären. Wenn Sie so reden würden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, dann wären Sie von Wüst und Co. morgen abgesägt.
Aber die Frage ist doch, wie rede ich? Und bei Merz ist das dauernd dieser spätpubertäre Gestus. Kurz nachdem Trump aufgetreten ist und gesagt hat, schon am ersten Amtstag werde ich das und das machen und unterzeichnen und hat es auch durchgesetzt, steht Merz da und sagt, sobald ich da dran bin, werde ich das und das machen. Und das in einer Weise, ich bin jetzt kein Sauerländer wie Spahn und Sie. Salva Reverencia sei es gesagt. Merz. Nee, Herr Spahn ist auch Sauerländer, oder?
Nee, so der ist Münsterländer. Weiß.
Naja, das ist für einen Bayern, ist das alles.
Okay. Alles kurz vor der Nordsee, ja.
Das ist das, was ihn so unglaubwürdig macht. Und dann noch die Erklärung, ja, er muss halt lavieren politisch zwischen dem und dem. Das ist genau das, was die Politikverdrossenheit über viele Jahre der Bevölkerung ausgemacht hat. Dass sie sagen, ja, denen geht's ja gar nicht drum, letztendlich zu verhindern, dass dieser zweijährige Junge gemessert wird und geschlachtet wird vor den anderen Kindern. Das wird von Ihnen als Aufhänger benutzt und indem Sie das als Aufhänger benutzen, überlegen Sie, wie Sie Ihre Machtposition festigen könnten. Und wenn das nicht gelingt, dann eben nicht, dann wird eben wieder zurückgerudert, dann wird Bedauern darüber ausgedrückt, dass überhaupt der eigene Antrag durchgekommen ist, nachdem es nicht mehr Brandmauertode geben soll. Das kommt in der Bevölkerung eben nicht so an, dass sie sagen, ja, wir sind Politikwissenschaftler, wir verstehen das, er muss ja das und das beachten. Das ist alles richtig. Wer sich mit Politik beschäftigt, weiß, dass das so ist. Aber Sie sehen gerade bei der AfD, die zugestimmt hat zu dem Fünf-Punkte-Plan, der die AfD äußerst verurteilt, da haben die natürlich den Eindruck zumindest erweckt, sie stimmen zu im Interesse der Bevölkerung, obwohl sie in dem Antrag negativ erwähnt werden. Und das kommt bei der Bevölkerung als glaubwürdiger an, als dieses permanente Lavieren und dieses spätpubertäre Getue. Flasche würde ich jetzt, das ist mir. Aber dieses Auftreten von Merz wirkt auf mich unecht, es wirkt künstlich, es wirkt gespielt. Und er hat seine 30% oder 29%, die er derzeit hat, meines Erachtens vor allem aus dem Versagen der großen Koalition und der ganzen Probleme, die jetzt auf uns zukommen, und der Hoffnung darauf, dass er wirtschaftlich etwas besser macht. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Hauptanliegen inzwischen nach der neuesten INSA-Umfrage im Hinblick auf die Wahl ist, dass ihr erster wichtigster Punkt die Migrationsfrage geworden ist. Nicht mehr die Inflation und die Wirtschaftslage und schon gar nicht dieser ganze Klimawandel-Zeugs, das landet inzwischen ganz weit hinten. Und da kann Merz eben nicht punkten, auch nach diesem Auftritt meines Erachtens nach nicht. Und ich befürchte, ich glaube, Herr Homburg, Sie hatten es auf X, glaube ich, geschrieben, berichtigen Sie mich, wenn es nicht richtig ist. Sie hatten ja gesagt, die CDU wird weiter zulegen und die AfD wird sich verdoppeln. Kann das sein? Und ich glaube eben, dass die Union nicht weiter zulegen wird, sondern dass der gestrige Tag ihr zumindest einige Prozentpunkte kosten wird, wenn die AfD danach zulegen wird, dass diese Tage ein großer Gewinn für sie waren. Aber wir werden sehen.
Sie haben mich da richtig zitiert, aber das waren ja Zahlen, wie Sie an dem Verdoppeln auch erkennen, die bezogen sich auf das zu erwartende Ergebnis jetzt diesen Monat und das letzte Ergebnis. Und da ist wohl realistisch, dass die AfD so von gut 10 auf gut 20% geht. Und die Union, die hatte ja letztes Mal nur 25%. Ja. Und da wird sie zulegen. Also ich glaube, beides ist sehr sicher. Ich glaube auch, dass diese Woche nicht viel an den Umfragen ändern wird. Heute kam ja die neueste INSA-Umfrage heraus. Und da sind die Grünen leicht abgesackt jetzt auf 12. Die SPD ist auf 17. Die AfD immer noch auf 22 und die Union immer noch, wie in den letzten Wochen, um die 30. Ich glaube auch nicht, dass sich daran bis zur Wahl viel ändern wird.
Das kann natürlich sein. Es ist tatsächlich so. Wir müssen ja fragen, wer von den potenziellen Wählern interessiert sich überhaupt für die Debatten. Jetzt in Berlin, ich war heute Morgen einkaufen, vor Aldi stehen die Grünen. Und alle Wahlhelfer, die ich angesprochen habe, habe ich auf diese Tage im Bundestag angesprochen. Und dass sie die Brandmauertoten in Kauf nehmen und so weiter, die wussten überhaupt nicht, wovon ich rede.
Selbst die Wahlhelfer.
Selbst die Wahlhelfer hatten gesagt, was, da war im Bundestag, was, der Bundestag tagt doch gar nicht mehr. Und quer durch die Bank, das waren jetzt nicht nur die Grünen oder die Linkspartei, sondern auch die FDP-Leute, die mich angeschaut haben, als ob ich von spanischen Dörfern erzählen würde.
Das meinte ich also, doch, Herr Berger. Ja. Was meinen Sie, wie es dann erst der Kassiererin im Aldi gegangen ist, Susanne?
Naja, also das glaube ich nicht. Also das erlebe ich vollkommen anders. Und zwar erlebe ich es dahingehend, als dass man vor allem den Politikern übel nimmt, und da ist es erstmal egal, ob aus Bund, Land oder aus Kommune, dass sie sich zu weit entfernen von der Realität und zu weit entfernen von ihren eigentlichen Wählern. Ich glaube, das ist der Hauptvorwurf, und den sollte man auch machen, weil das, was gerade an der Figur Merz festzumachen ist, ist ja ein unglaublich elitäres Gehabe. Und jeder hat erstmal eine Stimme, jeder Wähler, und die Stimmen werden eben gezählt und nicht gewogen. Das hätte wahrscheinlich der ein oder andere sehr gerne. Aber wenn wir es wirklich vorhaben, die Wähler sich wieder dessen bewusst werden zu lassen, dass ihre Stimme wirklich auch von Bedeutung ist, dann muss man es eigentlich so machen, wie es meines Erachtens nach in den letzten Wochen die AfD sehr, sehr gut gemacht hat. Sie müssen wirklich sich dem Wähler annehmen, sie müssen Emotionen zeigen, sie müssen auch klar machen, dass sie daran interessiert sind, was und wie es eigentlich der Verkäuferin bei Aldi oder wem auch immer wirklich geht mit diesen vielen Krisen, wie gesagt, die natürlich auch alle möglichen Dinge nach sich ziehen. Also wir merken es ja alle, dass die Dinge teurer werden, dass wir weniger Geld im Portemonnaie haben. Und diejenigen, die schon immer wenig Geld im Portemonnaie hatten, die haben eben jetzt noch weniger. Also ich glaube, dass man hier Friedrich Merz wirklich eins vorwerfen muss, dass er immer noch so agiert, wie er immer agiert hat. Die Zeiten haben sich aber verändert. Und ich glaube, dass Politik zu machen eben auch bedeutet, sich an die Situation in gewisser Art und Weise auch anzupassen, auch zu sehen, was passiert eigentlich mit denjenigen, die letzten Endes unter den Bedingungen, die ich als Politiker schaffe, zu leiden oder zu leben haben. Also ich könnte mir vorstellen, wir werden eine Überraschung erleben. Ich glaube nicht, dass die AfD an erster Stelle stehen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Differenz zwischen AfD und CDU nicht mehr so groß ist, wie es bis dato sich jetzt eigentlich zeigt.
Mhm. Aber können Sie sich vorstellen, dass die AfD auch an die Regierung kommt?
Also ich glaube, dass wir hier mehrere Blaupausen haben, und da lohnt es sich wirklich ein bisschen genauer hinzuschauen. Zum einen haben wir ja die Situation in den Landtagen im Osten. Der Osten hat gewählt und ich merke es ja nun in Sachsen, man hat ja das Gefühl, dass die irgendwie alle ganz stille halten und eigentlich nur drauf schauen, was nun am 23. Februar passiert. In Sachsen hat man ja ein bisschen was Merkwürdiges probiert. Man hat eine Minderheitenregierung, für die ich immer erstmal eine große Sympathie habe, aber man hat sich da als doppelten Boden und als Netz irgendwie noch die SPD dazugeholt und macht jetzt solche merkwürdigen Dinge wie Konsultationsgespräche, die aber bis dato noch in keinerlei Gesetzesvorlagen gemündet sind. Also wie gesagt, die schauen ganz genau, was die Bundespolitik macht. Und die zweite Blaupause ist Österreich. Also ich denke, es wird mit einem Wahlsieg der CDU langfristig nicht gegessen sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich sowieso nochmal eine Veränderung bekommen.
Und es gibt natürlich auch negative Blaupausen, wie zum Beispiel den Fall Kemmerich, der ja nicht vergessen ist. Also es gibt ja immer noch Spuren von Umfallern und von Beeinflussungen, bei denen es einen ja graust. Und möglicherweise trägt das in einer so wackeligen Situation wie die, die wir jetzt haben, zur Entschiedenheit bei manchen Leuten, ne? Aber gut, wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Man kann darüber spekulieren, wie stark die AfD da rauskommt. Das, was wir machen können, und das ist unsere Aufgabe, ist, ein bisschen Aufklärung zu leisten, in Erinnerung zu rufen, was eigentlich passiert ist, was wer gesagt hat, welche Versprechen er gebrochen hat. Und Information ist alles. Das sieht man ja an diesen Leutchen, die da Wahlkampf machen auf Berliner Straßen und offenbar gar nicht mitkriegen, was im Bundestag gelaufen ist. Jetzt nochmal eins zurück, diese Krakelereien, mit denen es jetzt die CDU, und das ist ein bisschen mehr als Krakelereien, sondern es ist ja richtig der Mob auf den Straßen, wie du gesagt hast, Susanne, was ja auch Inszenierungen sind. Bums, ist schon Frau Neubauer wieder dabei. Und es ist ja klar, wie das läuft. Nur, das ist ja die Schlange, die die CDU auch an ihrem Busen genährt hat. Oder wie heißt das? Das Krokodil so lange füttern, in der Hoffnung, dass es eigentlich frisst oder selber zuletzt frisst.
Na natürlich, das ist das Vorfeld, was man sich angezogen hat. Vielleicht sogar eben auch für einen solchen Moment wie den, in dem wir nun gerade auch leben und miteinander agieren müssen. Also diese ganze Menge von alimentierten, subventionierten, gepamperten Vorfeldorganisationen, zu denen ja eben nicht nur NGOs, sondern eben auch solche Dinge wie Omas gegen Rechts oder Fridays for Future und so weiter gehören, die stehen ja dann Gewehr bei Fuß. Ja, und augenscheinlich sind die so gut geschult, dass du innerhalb von 24 Stunden so schnell und so stark und in der Größenordnung mobilisieren kannst. Das ist das, was uns zu denken geben sollte. Aber natürlich agieren die auch nur auf eigene Rechnung dahingehend, als dass sie natürlich sehr genau wissen, wenn wir hier mal eine andere Regierungssituation bekommen, dass dann natürlich auch der Geldhahn zugedreht wird. Am Ende geht es immer nur um die eigene kleine Existenz.
Herr Homburg, das ist ja jetzt in Hannover auch passiert.
Ja, ich stehe ja da im Fokus.
Ja.
Ich wohne ja in Hannover in der Südstadt. Die hieß früher mal Beamtenviertel, dann später aus demografischen Gründen Beamtenwitwenviertel. Und dann, weil es hier 6 Schulen in einer Reihe gibt, ist das jetzt so eine Ecke für junge Familien mit Lastenrädern. Vollkommen friedlich, sehr geringe Kriminalität. Und da lese ich heute in meiner Tageszeitung, in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, dass hier in der Südstadt die CDU sich an ihrem Wahlkampfstand nicht mehr traut, ihr Logo zu zeigen. Und beruhigt ist, dass Fußstreifen ihr sagen, sie würden alle paar Stunden mal vorbeikommen. Und gleichzeitig, das kam glaube ich in die überregionale Presse, ist also die Parteizentrale geändert und besetzt worden. Ich glaube aber, dass damit diese NGOs einen strategischen Fehler machen. Im letzten Jahr war es doch so, dass die CDU bei diesen sogenannten Demos gegen Rechts Hand in Hand mit Antifa, Scholz und Baerbock demonstrierten.
Genau.
Alle gegen die AfD, nachdem diese Korrektiv-NGO diese Verleumdungsaktion gemacht hat mit der Abschiebung deutscher Staatsbürger. Und damit haben sie natürlich letztes Jahr enorm gepunktet und auch die AfD signifikant in den Umfragen gedrückt. Aber jetzt machen sie einen großen Fehler. Und zwar merken plötzlich die Unionisten, das geht überhaupt nicht gegen die AfD, sondern das geht gegen jeden, der gegen die beiden Hauptdogmen ist, nämlich Refugees Welcome und die Industrialisierung.
Klima,
wenn man die so als Kernprogramm von Rot-Grün sieht. Ne? Also menschengemachter Klimawandel und Migrantenkriminalität hat nichts mit Migration zu tun. Das sind doch so die beiden Hauptsätze von ihnen. Und sobald sich irgendjemand, das erkennt jetzt im Moment die Union, irgendjemand gegen diese Glaubenssätze von Rot-Grün wendet, ist er plötzlich selber im Visier. Dadurch wird eine politisch ganz andere Situation geschaffen.
Herr Homburg, sind Sie ein Tupamaro? Ich meine, empfinden Sie sowas wie klammheimliche Freude angesichts der Tatsache, dass die jetzt von der Speise zu Kosten bekommen, die sie sonst immer den anderen ausgeteilt haben?
Nee, würde ich nicht sagen, sondern es ist so, vor 5 Jahren, da machte ich zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben an einer Demo mit, nämlich gegen den Lockdown. Und dabei wurde uns sehr gewalttätig und nachhaltig von der Antifa eingeheizt. Und darüber habe ich geschrieben und gesagt, sinngemäß, was hier euphemistisch als Gegendemonstration bezeichnet wird, das ist ja im Grunde eine Einschränkung des Demonstrationsrechts. Und die Polizei macht nichts. Das sind ja unglaubliche Zustände, habe ich mich da aufgeregt. Und irgendein AfD-Account hat dann ganz cool geschrieben, ja, das merkt ihr jetzt zum ersten Mal, das geht gegen uns seit 7 Jahren. Tja, da hatte ich wirklich einen Lerneffekt. Und deshalb sehe ich auch ohne Häme, dass im Moment die Union denselben Lerneffekt hat. Bezeichnenderweise nicht die FDP. Weil alle gesehen haben, sie hat im Grunde das Ding zu Fall gebracht.
Ja, und die FDP war ja auch die große Freiheitspartei, also ich sage das natürlich voller Ironie und Bitterkeit in Sachen Corona schon und so weiter und so fort.
Ja.
Wir haben jetzt immer diese 2, 3 Themen, Migration, wirtschaftlicher Niedergang, das natürlich vor dem Hintergrund des Klimaglaubens. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ein Krieg quasi in der Nachbarschaft. Und das ist auch ein bisschen aus dem Fokus geraten, scheint mir, wenn man nämlich das Tun und Lassen oder Unterlassen der CDU betrachtet. Da muss man natürlich eins festhalten. Es ist natürlich die große Kriegstreiberpartei. Sie teilt das mit den Grünen, nicht wahr?
Absolut. Sie spielen jetzt an auf das Leak, ne?
Ja.
Also der CDU-Abgeordnete Wadepool, der hat sich ja von einem Komikerpaar aus Russland linken lassen. Er dachte, er spricht mit Selenskyj und hat, das ist jetzt überall im Netz zu finden, ausgebreitet, was die CDU alles machen wird nach der Regierungsübernahme in Sachen Kriegstreiberei. Und da läuft es einem natürlich kalt den Rücken runter.
Aber es bedurfte ja nicht mal dieses Streichs. Es waren 2 russische Komiker, die sich da ausgegeben haben als Selenskyjs Leute. So ein Prank ist ja mittlerweile schon gang und gäbe. Aber es ist ja längst bekannt. Merz hat das ja auch angekündigt, dass er selbstverständlich alles tun wird, um die Ukraine bis zum letzten Mann aufzurüsten.
Ja, man kann nur hoffen, dass nicht für Schwarz-Grün reicht.
Ja.
Da wäre Schwarz-Rot doch besser, finde ich.
Ja, aber stellen wir uns mal vor, es gäbe Schwarz-Blau. Es ist unvorstellbar, dass die AfD es so ähnlich macht wie das BSW und mit der Union eine Koalition eingeht, während Merz schon wieder gedroht hat, schon wieder ein Ultimatum an Russland zu stellen und offensichtlich die Union entschlossen ist, nicht nur die Ukraine bis zum letzten Mann zu verteidigen, sondern auch Russland anzugreifen als Feind, der immer für uns Feind bleiben wird. So ja auch in diesem Leak, wenn das zutreffend ist.
Das hat der Wadepool gesagt, ja.
Genau. Und das sind doch Töne, wo ich sagen muss, eine Partei, die unserer Verfassung, unserem Grundgesetz verpflichtet ist, und da gehe ich jetzt von der AfD fest davon aus, kann unmöglich bei dieser Kriegstreiberei gegen Russland mitmachen, weil das entwickelt sich zunehmend zu einer Angriffsmentalität, die unser Grundgesetz ausdrücklich ausschließt und verbietet aus guten Gründen. Und deswegen, so sehr ich mir das wünschen würde, dass wir eine schwarz-blaue Koalition sehen und endlich in der Migrationsfrage unser Land in Sicherheit bringen, der Juniorpartner wäre ja vermutlich die AfD, würde spätestens, wenn die Union bei dieser Kriegstreiberei bleibt, die Koalition daran zerbrechen. Wir müssen natürlich darauf warten, ob nicht Trump längst Fakten setzt und dann die ganzen Kriegsfantasien von Kiesewetter bis zu Merz sowieso obsolet geworden sind, weil nochmal ein Krieg gegen Russland anzufangen, wenn der Ukraine-Konflikt beigelegt ist, das würde nicht mal Merz mit seinem wilden Ultimatenstellen machen.
Ja. Also davon bin ich im Übrigen wirklich überzeugt. Und man bemerkt ja auch, dass das Thema Ukraine-Russland nicht mehr ein vordergründiges Thema im Wahlkampf ist. Auch ja. Da schaut man sehr genau, was von Seiten Trumps passiert. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich denke, wenn es dann eine neue Regierung gibt, wie auch immer die aussehen wird, am 23. beziehungsweise 24. Februar, dann glaube ich, dass das Thema sowieso vom Tisch ist. Ich meine sowieso, dass natürlich seit Trump, und ich befürworte das natürlich, aber ich sehe das natürlich auch ein bisschen ambivalent. Ja, ich sehe natürlich auch eine Amerika-Zugewandtheit, die für uns jetzt erstmal in Ostdeutschland ein bisschen fremd ist, ja, und die uns natürlich zu dem Schluss bringt, dass letzten Endes auch wieder ein Status quo geschaffen wird in Bezug auf alte BAD, also in Bezug auf eine Amerika-Zugewandtheit, wie wir sie vielleicht, sagen wir mal, adäquat gegenüber der Sowjetunion gehabt haben. Was ich damit sagen will, ist, dass dieses Thema nicht mehr in Deutschland wirklich entschieden wird.
Ja, sowieso nicht.
Nein, sowieso nicht. Aber du weißt, was ich meine. Es wird auch vollkommen uninteressant sein, wie sich Deutschland dazu positioniert in den nächsten Wochen. Also das Thema ist meines Erachtens nach vom Tisch. Zumindest
das würde ich nicht sagen. Nee, also wir haben immer noch die Freiheit zu entscheiden, ob wir uns da in irgendeiner Form verheizen lassen. Mhm. Und ich hätte dazu meine Frage an den Herrn Dr. Berger. Und zwar, was die AfD angeht. Ich bin ja nicht Mitglied der Partei, Sie sind's. Also ich finde die AfD-Position zur Migration sehr gut, zur Wirtschaftspolitik. Aber was die Friedenspolitik angeht, sind sie aus meiner Sicht auch ambivalent. Und zwar vor allem wegen diesem Programmpunkt Wehrpflicht, der für mich echt ein rotes Tuch ist. Also Wehrpflicht ist für mich genau auf demselben moralischen Level wie Impfpflicht. Bedeutet, dass die Obrigkeit irgendwie die Untertanen verheizen kann.
Ja, wobei wir natürlich sagen müssen, dass die Wehrpflicht, wenn ich historisch richtig weiß, aus der Französischen Revolution hervorgegangen ist. Das Ende der Monarchie. Ja, da werden wir uns sogar einig. Aber es wird natürlich immer angepriesen als das Fortschrittliche im Unterschied zur Schweizer Garde, ne? Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, das hängt mit dem Konflikt innerhalb der AfD zwischen Konservativen und Rechten zusammen. Die Konservativen sind meistens Ex-CDUler. Das spiegelt sich dann auch in der Einstellung zu Israel und zu dem Palästinenserkonflikt eine Rolle, obwohl da Frau Weidel sehr eindeutig die Richtung vorgibt und die ist ja auch die Domina in der Partei. Also da gibt's aber hinter den Kulissen durchaus Diskussionen. Und so sehe ich die Konservativen, die unbedingt für die Wehrpflicht sind. Das geht so weit, dass zum Beispiel jemand, der lange Zeit Spiritus Rector der Werteunion war, Herr Ralf Höcker, der bekannte Medienanwalt aus Köln und ein guter Freund von mir, deshalb sage ich das auch überhaupt nicht in Aversion gegen seine Person, sogar einen verpflichtenden Wehrdienst ohne Möglichkeit einer Kriegsdienstverweigerung für Männer und für Frauen gefordert hat in Deutschland, um wieder kriegstüchtig zu werden. Das ist für mich so die typisch konservative Position, die in der AfD von einigen vertreten wird. Aber der rechte Flügel ist da eher abgeneigt, dieser Position gegenüber. Aber dass da innerhalb der Partei, wie das in einer demokratischen Partei normal ist, Diskussionen stattfinden, ist richtig. Aber ich sehe eher eine Tendenz dazu, da auch die libertäre oder liberale Position einzunehmen.
Ich finde das eine interessante Diskussion, wenngleich sie ein bisschen abführt jetzt von unserem aktuellen Bundestagsthema. Nein, aber ich möchte Sie gerne noch dazu befragen, Herr Homburg, Ihr Verhältnis zur Wehrpflicht. Einerseits natürlich zur Nation gehört die Möglichkeit der Autonomie und nationale Autonomie wird im Zweifelsfall wiederum gewährleistet durch Kriegstüchtigkeit oder zumindest Verteidigungsbereitschaft. Und bezieht sich das, was Sie gerade gesagt haben, Wehrpflicht ist wie Impfpflicht, nur auf die Bundesrepublik oder meinen Sie das ganz generell? Also ich spreche jetzt mit Ihnen als Schweizer, der natürlich die Wehrpflicht für etwas ganz Normales und Gegebenes hält. Nur die Linken haben mal früher für eine Schweiz ohne Armee, das gab es ja alles schon zu Zeiten von Max Frisch, plädiert, aber im Prinzip. Und deswegen frage ich, gilt es generell, weil man könnte ja Unterschiede konstruieren. Der Rekord der Schweiz, der historische Rekord ist ja insofern recht gut, weil bis jetzt hat die Schweiz mit ihrer Armee noch relativ wenig Länder überfallen.
Die Schweiz, die hat sich ja beim Wiener Kongress ihre immerwährende Neutralität völkerrechtlich festschreiben lassen und ist deshalb in einer vollkommen anderen Situation als wir. Wir sind doch aus Sicht der anderen Länder unsichere Kantonisten. weil wir eben bei zwei Weltkriegen mitgemischt haben. Den zweiten sogar ganz eindeutig ausgelöst haben.
Ja.
Außerdem sind wir ein sehr großes Land, aber ich hätte selbst als Schweizer Bedenken, muss ich Ihnen sagen. Ich finde es moralisch nicht in Ordnung. Ich finde es mit dieser geschlechtsspezifischen Ausrichtung überhaupt nicht in Ordnung. Und als Ökonom muss ich sagen, es ist auch unglaublich ineffizient. Denn wenn Sie mal überlegen, was das kostet, dass Sie jeweils eine Alterskohorte junger Männer vom Arbeitsmarkt und der Ausbildung fernhalten. Wenn ich überlege, was mir meine Mitabiturienten damals über die Bundeswehr erzählt haben. Ich muss sagen, ich bin ausgemustert worden. Es war die einzige 5, die ich im Leben bekommen habe. Und ich war so glücklich drüber. Und dieser 5 verdanke ich auch einen Großteil meiner Karriere. Denn unsere besten Leute mit 1,0er Abituren, die sind eben beim Bund degeneriert. Es ist einfach nicht effizient, so ein Hand- und Spanndienst. Früher gab es das doch ganz allgemein. Da konnten die Fürsten eben ihre Untertanen zwingen, für sie bestimmte Arbeiten zu machen. Wenn man marktwirtschaftlich denkt, dann sagt man, wir zwingen niemanden, wir bezahlen das gut. Und diejenigen, die physisch und psychisch in der Lage sind, so eine Arbeit zu machen und daran Spaß haben, die sollen eben zu den Waffen gehen.
Okay, wie USA.
Ich sehe das ein bisschen anders, aber ich bin eine Frau, vielleicht bin ich da auch ein bisschen raus aus der Diskussion.
Sind Sie für Wehrpflicht für Frauen?
Das wollte ich damit nicht sagen, aber ich vertrete auch die Ansicht, dass eine Wehrpflicht nicht nur negativ zu betrachten ist, auch dahingehend, dass wir es ja mit einer Generation zu tun haben, die eben bis dato keine Wehrpflicht hatte. Und wenn man unter der Prämisse die Dinge sieht, erzogen wird zu Hause und erzogen wird eben noch nicht mal zu Hause, dann fehlt auch der Aspekt, der im besten Falle beim Heer oder bei der Armee vielleicht geleistet werden könnte. Also ich glaube, dass das Prinzip, was in einer Friedensarmee ja letzten Endes auch propagiert wird, ist ein Prinzip der Struktur. Und das Soldatische ist meines Erachtens nach nicht nur negativ zu betrachten. Und das fehlt mir ein bisschen bei der heutigen Generation, die eigentlich ja ohne Wehrpflicht und ohne Struktur in Bezug auf Leistung und auf Wettbewerb groß wird. Und ich glaube, dass wir eine ganze Menge Dinge vielleicht umgehen könnten, beziehungsweise ein paar Probleme nicht hätten, wenn es da eine Verpflichtung geben würde. Meinetwegen nicht nur für eine Wehrpflicht, sondern vielleicht eben auch eine Verpflichtung für ein soziales Jahr. Das könnte dann bei den Mädchen vonstatten gehen. Ich glaube, dass das zur Erziehung einen wesentlichen Beitrag leisten könnte. Ich bin da durchaus im Austausch und war auch oft genug in Israel und habe mir das angeschaut. Zumal, gut, mit Israel ist es nicht zu vergleichen, weil dieses Land sich natürlich auch in permanenter Verteidigungsbereitschaft halten musste. Und wir haben ja spätestens seit dem letzten Jahr, dem vorletzten Jahr natürlich gesehen, dass das auch notwendig gewesen ist. Also ich würde das nicht so pauschal vom ruhigen Sofa und vor allen Dingen nicht unter der Maßgabe, dass wir wieder das Thema Schuld hier mit reinbringen. Das hat mir im Übrigen gut gefallen, als letzte Woche dieser Wahlkampfauftakt gewesen ist, wo ja dann Elon Musk mal zugeschaltet wurde, dass er in meinen Augen ohne Not, also er hätte das nicht sagen müssen, aber wirklich an das Selbstbewusstsein nochmal appelliert hat. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, dass man sich vielleicht jetzt wirklich mal davon verabschiedet, dass man die nächste und die übernächste Generation wieder mit diesem Thema belädt. Ich komme jetzt nur darauf, weil Sie es vorhin selber angesprochen haben.
Ja, das führt natürlich jetzt wieder in eine andere Diskussion. Ich wollte nochmal einhaken, weil eines der Argumente von Herrn Homburg hat mir natürlich eingeleuchtet. Er ist ja auch immerhin Professor für öffentliche Finanzen, wenn er sagt, das ist vertanes Geld oder irgendwie, wie haben Sie gesagt?
Das glaube ich nicht.
Ist eine enorme Ressourcenverschwendung.
Rausgeschmissenes Geld. Also da hätte ich auch noch ein paar Beispiele. Und zwar wisst ihr, wie viele Übergangsgelder ehemalige Abgeordnete bekommen, die jetzt aus dem Bundestag rausfliegen, nicht? Also da waren ja einige jetzt eine Weile dabei. Und für jedes Jahr, das sie dabei waren, und das sind ja dann immer 10.000, 12.000, was kriegt man da so pro Monat? Für jedes Jahr, das sie dabei waren, bekommen sie also noch einen Monat gratis, nicht? Also das geht bis zu 18 Monaten.
Schweigegeld ist immer teuer.
So viel zum Thema rausgeschmissenes Geld. Also da könnte man ja auch noch was machen. Und dann fällt mir natürlich die berühmteste NGO Deutschlands ein. Die heißt Angela Merkel, die betreibt ein Büro mit, ich glaube, 9 Mitarbeitern.
Ne? Ja, Wahnsinn.
Haben Sie auch noch ein Büro mit 9 Mitarbeitern, Herr Homburg?
Also ich habe gehört, mehrere Mitarbeiter, Sekretärin, Chauffeur und so weiter. Und damit schreibt sie dann ein Buch, mit dem sie ihrerseits wieder Millionen verdient. Also es ist vollkommen unbegreiflich.
Aber man braucht schon Leute, um auf so einen Titel wie Freiheit zu kommen, ne?
Ja, also ich habe es nicht gelesen. Ich wollte erst Maos Biografie mit Menschlichkeit lesen.
Aber bei diesen Leuten muss man doch immerhin sagen, sie haben etwas gearbeitet. Sie waren da mal Beamte im Bundestag und so weiter. Noch besser hat es der Bruder von Robert Habeck, der nur Bruder ist.
Oh ja.
Und deswegen mit seinem Welcome Center in Schleswig-Holstein, wo er 2024 fünf Fachkräfte vermittelt hat, 160.000 Euro Steuergelder kassiert hat. Also gerade das darf man auch nicht vergessen bei den Grünen, welcher unglaubliche Nepotismus da herrscht. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff, den kenne ich eigentlich nur von den Päpsten, ein Nepotismus da herrscht, wo Verwandtschaft, Freunden Geld zugeschustert wird für irgendwelche komplett sinnlosen Welcome-Stellen. Und das ist nicht mal beamtenrechtlich geregelt. Bei den Übergangsgeldern und so weiter, das sage ich mal als Beamter, bin ich ganz froh, dass es das gibt. Wir haben auf den Staat vertraut und dann erwarten wir auch, dass der dann für unser weiteres Fortleben sorgt, auch nachdem wir nicht mehr aktiv im Amt sind. Aber bei diesen Dingen, da handelt es sich wirklich um einen ganz üblen Nepotismus.
Es ist ja kein einseitiger Vertrag mit den Beamten. Also man vertraut darauf, dass der Staat sich um einen kümmert, weil man ja ihm viel gegeben hat. Aber gleichzeitig verlangt der Staat natürlich auch, dass man ihm etwas gibt. Insofern ist das, wie gesagt, ja eine zweiseitige Angelegenheit. Aber zu Merkel würde ich nochmal sagen, das ist natürlich ironisch jetzt gemeint, ich sag's gleich. Dafür, dass sie so ein großes Büro zur Verfügung hat und augenscheinlich auch über so viele Ressourcen verfügt, ist es doch jetzt wirklich gut gewesen, dass sie sich so maßgeblich eingemischt hat und Friedrich Merz so schön vorgeführt hat.
Gut angelegtes Geld, meinst du? Ja, okay.
Meine ich.
Da gerade Habeck in Rede stand, der hat ja für ein Highlight in der vergangenen Woche gesorgt, indem er nämlich den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt hat.
Ist völlig untergegangen, ne?
Es ist leider völlig untergegangen, ja.
Es sollte untergehen, glaube ich.
Ja, Herr Homburg.
Also zwei Sachen sind diese Woche schrecklich untergegangen. Also zunächst der Jahreswirtschaftsbericht, der ja im Grunde eine einzige Ohrfeige ist und ein einziges Dokument des Scheiterns. Und das ist wirklich schade. Habeck ist jetzt 3 Jahre lang Wirtschaftsminister gewesen. Er hat jetzt wieder ein Video rausgehauen, wonach im Wesentlichen die AfD Schuld trägt an unseren Wirtschaftsproblemen.
Ja, natürlich, weil die vielen Arbeitswilligen gehen nicht mehr nach Deutschland, weil es hier so unangenehm wird.
Also es ist so schrecklich und man kann das jetzt in so einer Sendung nicht vermitteln, aber wenn man sich die ganzen Projekte im Einzelnen anguckt, also mit Northvolt und was alles gescheitert ist, also wie viel Geld da verschwendet wurde, ist schon tragisch. Und das Zweite sollte man zumindest ein Wort sagen, finde ich, was gestern total untergegangen ist, mir unheimlich leid getan hat, der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Afghanistan-Krieg. Da steht nämlich auch drin, es gab keine vernünftigen Ziele. Ja, das steht da drin. Keine Ziele und auch keine Strategien, was man machen wollte. Wir haben vor 20 Jahren diesen Spruch gehört, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, was ja an Plattheit nicht zu übertreffen ist. Und dann haben wir 20 Jahre lang Krieg geführt dort. Wir haben dort viele Zivilisten getötet. Wir haben selber unsere Soldaten verloren und wir haben einen 2-stelligen Milliardenbetrag versenkt. Nichts davon habe ich heute in der Zeitung gelesen. Es ist einfach durch das Zustrombegrenzungsgesetz medial verdrängt worden, leider.
Gut, dass Sie es nochmal erwähnt haben. Und ich würde sagen, dann war das jetzt der Abschluss der Sonntagsrunde am 2. Februar 2025. Mit David Berger, Susanne Dagen und Professor Stefan Homburg. Wenn Sie noch was Heiteres sehen wollen, dann schauen Sie Winters Woche. Das ist die einzige Fernsehsendung in unserem Radio. Obwohl so heiter ist es auch nicht immer, die Stimmung im Land da mitzukriegen. Achim Winter ist heiter, aber das, was rüberkommt, ist es manchmal weniger. Die winterlichen Kontrafunkmützen sind wieder lieferbar, das möchte ich Ihnen noch sagen. Achim Winter trägt ja auch gerne eine. Bestellen können Sie die unter shop.kontrafunk.radio. Und damit verabschiede ich mich bis in einer Woche und wünsche einen schönen Sonntag. Ihr Burkhard Müller-Ulrich.